Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
Mein Freund, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch. Hörst du mich doppelt?
Nee, ich höre dich nicht doppelt. Gut. Du bist einmal eingewählt und nicht zweimal wie eben gerade.
Alles klar.
Du bist ja auch keine geteilte Persönlichkeit, keine Bipolarität.
Sagst du zumindest. Meine Stimme im Kopf sagt mir was anderes.
Das besprechen wir offline.
Okay.
Also 101. Folge, oder?
Ist heute. Das heute? Ich zähle ja nie mit.
Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben die 100. Jubiläumsfolge einfach so gequasselt und verpasst, dass es die 100. Folge war.
Meine Güte, wir brauchen einen Counter, irgendwie sowas. 101, Wahnsinn.
Ja, ich habe heute dich ja gefragt, ob wir uns früher treffen können, weil ich habe einfach Redebedarf mit einem Freund zum Thema Leadership und absolut unvorbereitet, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm, weil ich würde dich gerne mitnehmen zu Leuten, bei denen wir zu Hause waren heute, die uns eingeladen hatten. Die haben wir bei so einer Feier kennengelernt und die Frau, ganz nette Frau bei SAP, junge Kollegin, also junge, für mich Ex-Kollegin, Mobina immer noch Kollegin, T2 und motiviert und hat Lust und scheint auch gescheit zu sein. Und die hat mit mir heute ihr Leid geklagt über ihren Manager. Da dachte ich mir, das ist doch eigentlich ein Thema, über das wir beide mal einfach sprechen sollten. Und sie hat mich dann auch um Rat gebeten hier und da. Und ich habe mir ein paar Mal überlegt, was hätte eigentlich Andreas geraten und empfohlen zu tun? Was hältst du davon?
Finde ich gut, vor allen Dingen, weil ich letzte Woche auch hier zu Hause und selbst auch einiges in Erfahrung gemacht habe und verschiedene Situationen meistern musste, durfte, konnte, hoffentlich zumindest. Insofern können wir da vielleicht ein paar Sachen übertragen. Und ich bin gespannt, was für eine Situation da war und wie wir da hätten unterstützen können oder was wir da rausnehmen. Ja, bin gespannt. Übrigens, ich glaube, du musst erklären, T2 hat nichts mit Terminator zu tun oder T1000, ne? Das ist der Expertengrad sozusagen, ne? Den wir da haben.
Ja, genau. So ist es. Also Hintergrund ist einfach, ich habe diese Frau kennengelernt auf einer Feier vor ein paar Monaten und ganz nettes Paar, sie und ihr Mann. Wie es ja dann so ist, nach einer halben Stunde oder so haben wir uns dann auch angefangen, über die Arbeit zu unterhalten. Und dann hat sie erzählt, dass sie bei der SAP ist und dann hat es nicht lange gedauert, dann hat sie auch gewusst, dass ich da mal war für längere Zeit und Mobina da noch ist und ihr Mann auch, Data Analyst, also ganz nette Leute, haben uns dann eingeladen zu sich nach Hause und heute beim Brunch dann bei denen zu Hause hat sie ein bisschen was erzählt und unter anderem war für mich dann ein Punkt, an dem ich hellhörig wurde, als sie gesagt hat, sie sei ja super unzufrieden gerade oder demotiviert und das läge vorwiegend an ihrer Führungskraft. Und dann bin ich natürlich sehr hellhörig geworden, habe gefragt, erzähl mal, speicher mal aus. Und dann hat sie halt erzählt, wie er ihr bei der Einstellung, beim Einstellungsgespräch zugesichert hatte, dass sie eine Grace Period hat, in der sie sich einarbeiten und einlernen kann. Und jetzt, nachdem jetzt die erste Performance-Runde fällig war, hat er sie schlecht bewertet, weil, und zwar sehr unterdurchschnittlich, weil er der Meinung ist, sie hätte keine Leistung gebracht. Und die Leistung kann sie gar nicht bringen, weil sie noch in der Lernphase war. So zumindest ihre Seite. Und sie hat gemeint, sie sei so unzufrieden und so demotiviert, dass sie sich jetzt überlegt, sich was Neues zu suchen. Und ich habe mich gefragt, wow, wie kann eigentlich so ein fataler Fehler passieren? Also entweder ist es eine grandiose Misskommunikation oder der Manager hat vielleicht beim Einstellungsgespräch unterschätzt, wie wichtig es sein würde, dass sie relativ schnell Performance bringt und sozusagen billable days generiert, weil sie ist in der Beratung. Ich habe mich gefragt, wie kann es dazu kommen, dass ein Mensch am Anfang von der Baseline her motiviert ist, Lust hat, diesen Job zu machen, sich entscheidet dafür und dann nicht mal ein Jahr später so geknickt und demotiviert ist, dass er bereit ist, wieder zu gehen. Und du weißt ja besser als ich, wie teuer auch diese Initialphase ist, jemanden zu rekrutieren, jemanden onzuboarden und jemanden dann up and running zu haben. Und wenn die Person dann geht, bevor sie wirklich liefern kann, ist doch eigentlich der Totalausfall, oder?
Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie Leistungsträger schon ist, oder? Also, weil es gibt ja nämlich die andere Variante noch, dass das wirklich jemand ist, der Dinge nicht auf die Spur bekommt. Also es sollte zwar eher weniger der Fall sein und auch dann kann man überlegen, mit wer hat da wessen Job nicht gemacht, damit das passiert. Aber jetzt in deinem Beispiel sagst du mal, also eigentlich ist das jemand, von dem du auch glaubst, dass sie leisten könnte. Ob sie es getan hat oder nicht, mal dahingestellt, aber von dem, wie du sie wahrgenommen hast.
Ja, danke für die Frage. Ist natürlich absolut legitim. Ich würde sagen, ich habe natürlich nie mit ihr gearbeitet, aber mein Eindruck von ihr ist schon, Powerfrau, ist sehr präzise in der Kommunikation, also hat Klarheit im Kopf, kann sie gut kommunizieren und scheint auch Energie zu haben. Also sie ist mir als jemand, die aufgeweckt und motiviert ist, als Mensch aufgefallen. Und deswegen lass uns genau davon ausgehen, dass sie Bock hat und auch Plan hat.
Also es ist vielschichtig, ne? Du hast schon mit ein paar Dingen angefangen, zuerst mal zu fragen, was für einen Job sollte sie denn machen? Wofür wurde sie eingestellt und wie wurde das überhaupt kommuniziert an sie? Also ist die Erwartungshaltung klar, ne? Sowohl an sie als auch von dem Chef immer die Frage. Jetzt mal rein auf der fachlichen Seite. Ich glaube aber, da können wir gleich nochmal reinsteigen, dass das meistens nichts mit der fachlichen Seite zu tun hat. Das ist meine Hypothese, dass auch die Bewertung, die da jetzt gekommen ist, sprich eine schlechte Bewertung, wie sie es empfindet, ohne es zu wissen, ohne irgendeinen Hintergrund zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass da nicht zwingend die Leistung dahinter steht, sondern Kommunikation, Erwartungshaltung, Emotionen, die sich dann widerspiegelt in einer Bewertung. Aber da können wir gleich mal drauf schauen. Was denn? Wäre natürlich jetzt die Frage, was wurde denn von ihr erwartet und hat sie das überhaupt kommuniziert bekommen in irgendeiner Form? Wie klar war das für sie und wie einig waren sich dabei Führungskraft und Manager erstmal?
Ja, also sie ist in der Beratung, wie ich gesagt habe, und in der Beratung ist ja eine Kernmetrik, die Auslastung. Alle, die in der Beratung sind, kennen das, ja, auf Englisch Utilization, Deutsch Auslastung. Was ist das genau? Die Auslastung sind die Billable Hours oder Billable Days, die man einem Kunden in Rechnung stellen kann. Das heißt also, wenn man beispielsweise 5 Arbeitstage hat, 8 Stunden, 40 Stunden insgesamt und man hat einen Beratungsjob, dann ist es üblich, dass man, sagen wir mal, mindestens 4 Tage, also 32 Stunden, utilized, sprich eine Rechnung ausstellt. Und natürlich ist das Geschäftsmodell, dass der Kunde diese Stunden zahlt und dann die Firma davon profitiert, dass sie aus den ausbezahlten Stunden dann den Mitarbeitenden zahlt. Wenn er nicht in Last steht, dann ist der Mitarbeiter im Prinzip nur ein Kostenblock, ne? Also das ist ganz wirtschaftlich gesprochen, und fängt dann an, dem Unternehmen weh zu tun. In ihrem Fall ist es jetzt so, dass sie eine Abmachung mit ihrer Führungskraft wohl hatte, wie viele Auslastungsstunden sie pro Woche machen müsste, wenn sie denn ausgelernt hat. Ob sie jetzt länger gebraucht hat als gedacht, das weiß ich nicht, ne? Also objektiv weiß ich es nicht. Aber sie ist jedenfalls bei der ersten Beurteilungsrunde mit ihm so ins Gespräch reingegangen, dass sie erwartet hat, sie wird eine gute Bewertung bekommen, weil sie sich ja einarbeitet und weil sie sich ja bemüht, diesen Wert 32 Stunden oder wie viel das auch ist, Billable Hours, zu erreichen. Aber ihr Chef hat ihr im Gespräch gesagt, ja, du leistest ja viel weniger als die anderen, und hat sozusagen ihre Ramp-up-Phase ignoriert. Ja, so hörte sich das an. Und hat dann ihr diese niedrige Bewertung gegeben. Also nach ihrer Aussage war das absolut unterdurchschnittlich und hat sie dadurch jetzt extrem runtergezogen. Das heißt also, ihr Wunsch, ihre Motivation, Gas zu geben, schneller zu werden und auf diesen Wert zu kommen, ist auf Null gegangen. Lass uns gerne noch ein paar Minuten verharren bei der Frage, wie es dazu kommen kann und wie man es vermeiden kann. Aber vor allem würde ich jetzt gerne mit dir darüber sprechen, welchen Rat würdest du ihr jetzt geben, das aufzulösen? Wie geht man damit um? Aber lass uns gerne noch mal kurz hier bleiben. Wie hättest du als Manager denn verhindert, dass so ein Missverständnis passiert?
Also ich kann zumindest sagen, was hätte ich für einen Rat gegeben? Ob ich selber anders gemacht hätte, ist ja immer so gesagt. Ich hoffe von mir, dass ich das tue, aber im Grunde gibt es ein paar Komponenten. Das erste ist, wie lange hat es denn gedauert, bis das Feedback gekommen ist? Wie viel Zeit lag dazwischen? Also es scheint ja überraschend zu kommen, das Feedback. Und da frage ich mich immer, naja, wenn ich da einen Monat Zeit habe vergehen lassen oder 2 oder 3 oder 4 oder sogar länger, hätte das nicht früher kommen können? Ja, hätte es, sobald eine Abweichung von dem Soll da ist, sollte eigentlich das Gespräch gesucht werden. Ne? Oder auch, also im Positiven wie im Negativen, ne? Das sage ich auch. Also wenn alles gut läuft, sprichst du auch mit den Leuten idealerweise und gibst die Rückmeldung, hey, ist alles gut, lass uns mal weitermachen an der Stelle. Und so wäre ja der erste Korrekturfaktor, sprich dieses Überraschtsein, spricht ja dafür, dass vorher nicht gesprochen wurde oder dass aneinander vorbeigesprochen wurde. Das kann ja auch immer noch mal sein, dass da Führungskräfte mal sagen, ja, schon alles okay, aber eigentlich nicht, ja, dass man da nicht klar ist oder es anders aufgegriffen wird. das Zweite, meine erste Führungskräfteschulung mit einem U-Boot-Kapitän, der sagte immer, führst du ein Entwicklungsgespräch oder ein Tadelgespräch? Ich dachte, was für ein Ding? Ich glaube, wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ein Tadelgespräch ist quasi die Eskalation schon. Wenn du noch in der Phase bist, dass du darauf hinweist, dass was nicht richtig funktioniert hat, führst du ein Entwicklungsgespräch. Und ein Entwicklungsgespräch hat das Ziel, dass du wieder on track kommst. Das hat nicht das Ziel, dass du einen niedermachst oder einen reinwirkst. Oder auch das macht es eben so schwierig bei Performance-Management-Systemen, die eine strikte Nummer wollen oder ähnliches, weil du dann aus dem Entwicklungsgespräch sehr schnell in die Diskussion kommst eines Tadelgesprächs, eines, hey, ich schieße dir jetzt mal einen von Latz, weil du checkst anscheinend nicht und deswegen muss ich dir sehr klar sagen, so nicht weiter. Ja, aber eigentlich müssen vorher Entwicklungsgespräche kommen, zu sagen, ich erwarte ein bisschen mehr oder hey, andere leisten mehr in deiner Rolle. Ja, jetzt mal unabgesehen davon, dass die vielleicht eine andere Vereinbarung hatten, das kommt ja nochmal dazu, da müsste man glaube ich auch drüber sprechen, aber das wäre so aus der Führungssicht frühzeitiges Feedback, Entwicklungsgespräche führen, nicht Tadelgespräche oder dann sehr klar die Grenze ziehen mit, hey, wir haben ja ein paar Entwicklungsgespräche geführt, hat nicht gefruchtet, jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hast du es nicht verstanden, jetzt aber nochmal hier Tacheles. Ne?
Super, also ich nehme mit, also zurück zum Beispiel, das Gespräch von meiner Bekannten mit ihrem Chef war eigentlich schon ein Tadelgespräch, weil er hat sie ja gerügt, ja, oder sie bestraft mit der sehr niedrigen Performance-Beurteilung. Und eigentlich hätte er Wochen früher, wenn er das gesehen hat, dass sie auf diese niedrige Leistung hinzuläuft, ihr das sagen sollen. Und so hat er sehenden Auges sie eigentlich ins Messer laufen lassen, ohne ihr die Möglichkeit zu geben, dass sie nachsteuert, nachkorrigiert oder mehr Gas gibt oder was auch immer. Absolut fair. Ich würde gerne von meiner Seite nochmal sagen, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre oder sogar an ihrer Stelle und ich wüsste, da gibt's jetzt einen Job, den jemand Neues antritt und dieser Job hat ganz harte Kriterien der Performance, dann hätte ich mit der Person einen Ramp-up-Plan gemacht. Das heißt also auf Kalenderwochen bezogen sagen, hey, guck mal, erste Woche 5 Stunden, zweite Woche 10 Stunden und so weiter, bis du das Level erreicht hast. Weil das ist etwas dann am Ende Objektives, Bewertbares, anhand dessen man dann sehen kann, wo die Performance wirklich liegt. Ob man im Plan ist oder sogar Vorplan oder Hinterplan. Und damit hättest du, glaube ich, die Sicherheit oder die Verbildlichung sogar eines Anspruchs eines Jobs. So hätte man das verhindern können, ne? Von beiden Seiten.
Finde ich gut, gerade wenn du so doch klare Ziele, in dem Falle eine klare Metrik hast, ne, die für alle nachvollziehbar, sehr, sehr eindeutig ist, dann warum hast du das nicht vorher auf dem Dashboard oder auch nur auf deinem Excel oder auf deinem Papier, ja, kannst es ja, also ist ja nicht so, dass du es nicht zählen könntest, wo es eigentlich keinerlei Verwechslungsgefahr oder kaum Verwechslungsgefahr gibt, das stimmt.
Also bei Jobs, wo das geht, finde ich, ist das gar nicht verkehrt. Es gibt ja auch sowas wie 100-Tage-Pläne, ne? Oder dass man sagt, hey, in einer Leadership-Executive-Rolle lernst du ja dann auch gemäß eines Plans Leute kennen und du machst bestimmte Meetings und so weiter. Vielleicht stellst du irgendeinen Plan vor oder hast ein White Paper oder was weiß ich was, ja. Also manchmal sind tangible Dinge, die man festlegt gemeinsam, auch hilfreich, um von beiden Seiten diese Bindung, diese Accountability oder Commitment zu bekommen. Lass uns mal gerne, Andreas, jetzt auf den spannenden Teil gucken, weil der interessiert mich sehr, deine Wahrnehmung. Wir haben jetzt ein bisschen über den Status Quo gesprochen von der Bekannten. Jetzt steckt sie da in dieser Situation. Ihr Chef hält nicht viel von ihrer Leistung momentan. Das hat er ja mit der Performance-Bewertung ihr gesagt. Sie hat auch mittlerweile im Team leider ein komisches Image bekommen, Kraft dieser Bewertung. Also das hat sich rumgesprochen, weil der Chef hat ein gewisses Budget, das er verteilen darf. Sie hat davon ganz, ganz wenig bekommen und das Team ist überschaubar klein. Das heißt, es ist bekannt geworden über Umwege, dass sie die Leistung nicht gebracht hat, die andere vielleicht gebracht haben. Und jetzt steckt sie in dieser Situation. Die Frage ist jetzt, was würdest du als HR-Executive ihr empfehlen zu tun in dieser Situation?
Jetzt habe ich mit ihr nicht gesprochen. Ne? Das ist insofern schwierig, beurteilen zu können, wo sie mental gerade steht. Also braucht sie, ich nehme immer ein anderes Beispiel. Wenn du dich da noch am Reinsteiger bist und ärgerst, hast du meistens nicht die beste Basis einer Entscheidung dann vor dir. Und ich hatte letzte Woche eine bisschen ähnliche Situation. Da wurde ich kritisiert und das habe ich nicht nachvollziehen können. Habe mich dann tierisch drüber aufgeregt. Und habe dann mit meinem hier Co-Founder, den Nick, gesprochen, der das immer super dann wieder auf den Punkt bringt und der auch da Executive Coach ist. Und er sagte, naja, Andreas, was ist denn die simple Wahrheit, die simple Story, die du dir erzählst? Und was könnte die simple Story sein, die dein, in dem Falle dein Kollege dir sich erzählt? Das ist ja für euch die Wahrheit jeweils, ne? Und da seht ihr mal, was die Wahrheit ist. Und er kam dann darauf zurück, meinte, das ist gut, dass du mir das jetzt erzählt hast. Du spekulierst also gerade, was die Wahrheit von deinem Kollegen ist. Ja, natürlich spekuliere ich. Woher soll ich es denn wissen? Ja, wenn du mit ihm redest, könntest du es vielleicht erfahren, sagte er. Das ist natürlich was, allein dieser Gedanke schon mal, ich sage auch häufiger mal, wie könnte der andere denn recht haben? In der Situation super schwierig, weil ich will ja nicht, dass die Person recht hat.
Ja.
Und trotzdem sich mal da reinversetzen, zu sagen, was ist vielleicht aus der Situation der Person vorgefallen oder vielleicht hat sie auch gar nichts mit mir zu tun. Einfach mal in verschiedenen Szenarien zu denken, dass diese Bewertung kam und so stattgefunden hat. Mal versuchen, sich so zu lösen von dem eigentlichen Bild, also in die Beraterrolle der Führungskraft zu schlüpfen. Das finde ich eine ganz schöne Übung, um eigentlich Ziel ja, das Gespräch dann zu suchen, ne? Zu sagen, wir liegen anscheinend auseinander, lass uns mal gucken, woran liegt denn das eigentlich? Ja? Bevor wir jetzt in die Aktion mal gehen, noch in die Diagnose.
In meinem Journal habe ich vor ein paar Jahren einen Spruch aufgeschrieben, der dir vielleicht helfen wird heute. Der war von einem meiner Professoren. Argue as if you're right and listen as if you're wrong.
Ja, sehr schön.
Oder?
Aber das ist doch, was denkst du darüber, ne? Erstmal zu sagen, über seinen Schatten zu springen. Und das ist, glaube ich, der erste super schwierige Schritt. Und nicht zu sagen, lass mich alle in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Wenn der so mit mir umspringt, dann gehe ich halt oder sowas. Das ist ja die Impulsreaktion, die man erstmal hat vielleicht.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Also ich habe dir tatsächlich den Rat gegeben, ich möchte nicht derjenige sein, der dir bedingungslos auf die Schulter klopft und sagt, dein Chef ist jetzt der Doofe und du bist richtig oder so, ne? Wir haben im Gespräch so eine Ebene gefunden, wo wir über die trockenen, langweiligen Optionen diskutiert haben. Also welche Szenarien gibt es? Das eine Szenario ist, dass sie in ihrem bestehenden Setup versucht, gut zu werden. Wie kann sie das schaffen? Indem sie das Gespräch zu ihrem Chef sucht und nochmal sagt, hey, das ist doch ein Missverständnis. Wenn sie das nicht machen kann oder machen will, kann sie natürlich im bestehenden Setup mit dem Senior Manager sprechen oder mit dem Senior Manager, wenn sie einen Draht zu ihm hat. Auch das haben wir diskutiert. Ich habe ihr aber geraten, dass sie, wenn sie in einem bestehenden Setup das Gefühl hat, dass ihr Image und ihre Selbstwahrnehmung stark gelitten haben, dass es vielleicht besser ist, die Umgebung zu wechseln. Weil du kennst ja die McGregor-Theory, Theory X and Y. Ne? Du nickst, vielleicht können wir das auch für unsere Zuhörer gerade nochmal auffrischen. Das ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du in einer Umgebung bist, in der dir nachgesagt wird, dass du wertvoll bist, gut bist, dann versuchst du dieses Bild auch zu bestätigen mit guter Leistung und mit Selbstwertgefühl, mit Motivation. Und oft ist das Ergebnis dann auch gut. Und das wiederum bestätigt die hohe Erwartung deines Gegenübers. Und die hohe Erwartung und das gute Feedback deines Gegenübers begünstigt dann noch mehr, dass du noch besser wirst. Das heißt also, es ist eine Aufwärtsspirale. Und deswegen heißt es auch Theory X and Y, weil es kann ja auch sein, dass dein Gegenüber das Gegenteil von dir denkt. Also der ist nicht gut. Oder sie packt es nicht oder sowas. Und dann bist du verunsichert und packst es wirklich nicht. Und dann bestätigst du quasi diese Erwartung, dass der andere gedacht hat, sie packt es nicht oder er packt es nicht. Und das ist dann eine Abwärtsspirale. Und meine These ist, wenn du so festgefahren bist in deiner Umgebung und denkst, du packst es eh nicht mehr, die Kurve zu kriegen, dass dann vielleicht besser ist, rien ne va plus. Neues Spiel, neues Glück.
Also auch da die Frage, wie weit ist das schon, immer ganz schwer zu beurteilen. Weil es gibt noch eine andere Variante, die habt ihr vielleicht auch durchgesprochen. Das, was du ja gerade beschreibst, ist ja, es ist Konfrontation eigentlich. Ja, und dann kannst du der Konfrontation aus dem Weg gehen oder du suchst die halt im Sinne der Aufklärung. Also aber die Aufklärung muss ja nicht zwingend sein, ich möchte dich überzeugen, dass ich recht habe. Sondern die Option kann ja auch sein, ich suche das Gespräch nach vorne schauend. Nicht, warum war das so für die Bewertung, sondern hey, anscheinend hast du das Gefühl, oder die Metrik, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt lass uns mal nicht darüber diskutieren, was da war, sondern nach vorne schauen, wie müsste es denn aussehen? Und vor allen Dingen dann auch eine Option, wer in dem Team ist denn der oder die Person, die das perfekt macht? An wem kann ich mich dranhängen? Jetzt möchte ich gar nicht darüber sagen, zuzugeben, dass man im Unrecht war, sondern mal zu sagen, hey, lass es einfach stehen. Lass einfach stehen, was da mal war. Und nach vorne gucken, zu schauen, komme ich dann da auf den grünen Zweig und da habe ich auch wieder die kleine Anekdote von einem Hochschulpräsidenten. Wie gehst du mit einem übermächtigen Gegner um? Wie bekämpfst du den, war die Frage von einem Studenten in dem Fall, Studentensprecher. Und dann sagte der Herr Erik Veilleux, sage ich jetzt einfach mal, das ist der Präsident von der Hochschule Wein, Stefan Triesdorf, ganz toller Typ by the way, sagte dann, strahlte dann den Studenten an und meinte, dann gehe ich zu ihm und umarme ihn, so fest ich kann. Was wollte er damit sagen? Er wollte sagen, naja, Druck und Gegendruck kann manchmal funktionieren, aber wenn dein Gegenüber andere Karten hat, in dem Fall auch Führungskraft und Mitarbeiter, dann ist manchmal die Situation vielleicht auch nicht so, wie es scheint. Und dann ist es vielleicht auch mal sinnvoller zu sagen, okay, ich gehe mal den Schritt auf ihn zu oder auf sie zu und gucke einfach mal. Ja, das Schwierige ist dabei, seine Werte natürlich nicht hinten rüber zu schmeißen. Ja, wenn du dann Steine in den Weg gelegt bekommst oder dann auch nur keinen Plan nach vorne siehst, dann ist es schwierig. Aber es könnte ja sein, dass die Führungskraft sagt, hey, super, dass du da bist. Jetzt können wir endlich drüber sprechen. Ich habe nämlich so ein paar Ideen. Ja, könnte sein. Und ich glaube, die Chance kann man nochmal probieren, wenn aber mal das Gefühl schon da ist, hey, ich habe keine Basis, mit der Person zu sprechen. Ich stoße da auf Granit. Dann bin ich ganz bei dir zu sagen, lass mal gucken, ob das Umfeld vielleicht nicht das Richtige ist. Sei es Team, sei es Führungskraft. Manchmal ist die Chemie einfach auch nicht richtig. Ja? Das muss man auch dann honorieren.
Ich finde das toll, dass du das sagst. Und ich habe hier einen Appell. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster jetzt an unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch wird ja manchmal nachgesagt, dass ihr nicht tough genug seid. Ist bestimmt nicht bei allen so. Aber ich sehe schon, die Bereitschaft, nochmal durch die Stacheln zu laufen, ist nicht mehr so groß. Vielleicht ist es auch nicht notwendig, wenn man in einer guten Zeit aufgewachsen ist. Aber manchmal lohnt sich das. Was will ich sagen? Der Weg des geringsten Widerstandes ist physikalisch sicherlich richtig. Aber für die Charakterbildung des Menschen ist das manchmal gut, auch mal durch so eine harte Zeit durchzugehen, auch mal Niederlagen zu erleben. Und ich glaube, der Tipp an dir, den du gerade gibst, ist wirklich wertvoll. Also wenn du merkst, da ist jemand, mit dem komme ich nicht auf den Zweig, nimm die Challenge an, versuch alles. Vielleicht kommst du auch nicht auf den Zweig, kann ja sein. Aber wenn du auf den grünen Zweig kommst, meine Güte, das ist richtig belohnend, das ist richtig schön, wenn du es schaffst. Und ich würde gerne erneut, ich glaube, ich habe das schon mal geteilt, das Beispiel meines alten Nachbarn geben, der mich bei Einzug in das Haus gefragt hat, ob wir im Lotto gewonnen haben. Und ich hätte in diesem Moment natürlich sagen können, was ist denn das für ein Arschloch, ja? Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe höflich reagiert und gesagt, hey, nein, wir haben Darlehen und so weiter. Wir arbeiten hier beide und es ist alles okay. Und ich habe diesen möglicherweise Feind, ja, letzten Endes zu einem Freund gemacht. Und das war auch nicht Sache von einem Meeting oder so. Das hat ein bisschen gedauert, ne? Auch mal eine kleine Aufmerksamkeit hier, kleine Aufmerksamkeit da. Das eine Gespräch hier und da hat auch noch geholfen. Und am Ende des Tages habe ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, das gute Gefühl, dass ich die extra Energie, die extra Kraft, ja, vielleicht auch Mut reingesteckt, um diese Geschichte schön zu drehen. Für mich auch schön zu drehen, letzten Endes. Und deswegen kann ich dann Anschluss nur nochmal bestärken. Also wenn ihr einen Chef habt, Chefin habt, mit der es nicht klappt, sich verwundbar machen, öffnen, zeigen, dass man gute Leistung bringen will und ja, versuchen, die Nuss zu knacken, sage ich mal, ja, und nicht weggehen. Und wenn es dann nicht geht, die Option wegzugehen, hast du ja trotzdem. Kannst du immer noch machen.
Genau, das ist so, mal wieder auf unsere Basketball-Anekdoten zurückzukommen. Michael Jordan, glaube ich, there's no shortcuts. Manchmal musst du den Weg gehen und dann ist der nicht der geringste Widerstand derjenige, sondern du musst einfach einen Weg gehen, der ist auch manchmal steinig. Kann belohnt werden, nicht immer, ja, aber dann hast du die Erfahrung auch mal dann gemacht. Und das ist sau schwierig, ne? Das muss man einfach sagen. Also ich finde das gerade, je nachdem, wie du gestrickt bist, also ich gehe auf Konfrontation. Das mag man vielleicht mir nicht immer ansehen, aber wenn mich jemand kritisiert und ich halte das für ungerechtfertigt oder falsch, dann haue ich da voll drauf, voll dagegen. Ja? Das ist so mit der Basketball oder dem Meer. Wenn ich sehe, da ist jemand richtig gut, dann halte ich dagegen, ja? Und so gut ich kann. Und das ist im Business nicht immer sinnvoll. Und ich brauche da eine Zeit lang. Ja. Und in dem Falle, diese Woche war das nämlich so, ich war 2 Tage auf der Messe. Ich war ja ewig lang nicht mehr auf Messen unterwegs. Messen ist echt...
Oh, in Hannover?
Nee, echt? In Stuttgart. Nee. Hör mal, ich bin der Zukunft Personal Süd in Stuttgart.
Okay.
Relativ
okay.
Kleines Ding, 3.500 oder 4.000 Besucher oder sowas. Wir so einen kleinen Start-up-Stand am Ende der Halle, ja, war okay. Und du musst ja auf jeden Menschen zugehen. Da kommt ja keiner zu dir. Du musst dir die schnappen und anquatschen. Ja. Du kannst dir vorstellen, wie meine mehr Energielevel da war. Und während dieser Messe, die eigentlich ganz gut lief und ich ziemlich happy war, total fertig, kriegte ich immer diese Pings per E-Mail, was ich dann liefern müsste. Ja, das und hier und jenes. Und ich habe relativ kurz immer nur geantwortet, weil ich wollte ja nicht E-Mails machen. Ich wollte auf der Messe, ich bin dann präsent, ich will das machen. Und dann kam auf einmal eine sehr starke Anforderung von, hey, ich will das bis morgen haben. Also von mir wollte das jemand was haben. Ohne Diskussion bitte, schick mir das. Also da war ich dann auch schon auf dem Niveau, Schreiben immer schlecht, aber hab's dann trotzdem getan. Und dann ging das hin und her und hin und her und hin und her. Und keiner hat sich die Blöße gegeben. Und irgendwann haben wir telefoniert. Ja. Und dann sagte mein Kollege, Andreas, ich habe mich total abgewimmelt gefühlt von dir und das hat mich total enttäuscht. Dann habe ich gesagt, du, ich habe dich abgewimmelt, weil ich war total unter Stress und wollte mich auf die Messe konzentrieren. Dachte ich auch geschrieben, hatte ich aber nicht. In dem Falle war deine Anfrage für mich nicht dringend. Und ich kannte halt den Kontext nicht. Auch hier wieder, wie kann mein Gegenüber richtig sein? Und dann hat er mir es erklärt, wo er denn herkam, was denn seine Intention war. Und ich genau wusste, Hintergründe wüsste von den Informationen, die ich ihm geben wollte. Er fühlte sich veräppelt von mir. In dem Falle hat sich das dann potenziert auf meine Art und Weise. Ich wäre aber nie da dran gekommen, wenn ich jetzt weiter Druck gegeben hätte. Wir hätten uns wahrscheinlich noch wochenlang im Clinch gehalten dabei. Und es hat mich richtig Überwindung gekostet, dann zu sagen, pass auf, nachdem wir uns ehrlicherweise am Telefon erst angebrüllt haben, dann zu sagen, lass mal gerade nochmal durchatmen und nachdenken. Was passiert hier eigentlich gerade? Was macht mein Gehirn gerade? Und warum ist das so auf Angriffsmodus? Das gelingt mir nicht jedes Mal. Vor allen Dingen brauche ich manchmal auch dieses erstmal rauslassen. Und das ist auch gut so. Die Gefahr besteht darin, dass du dann schon was kaputt machst, was du nachher nicht mehr kitten kannst. Aber da nochmal der Hinweis, idealerweise schaffe ich schon vorher die Basis, solche Gespräche zu führen. Wenn du neu im Team bist, dann würde ich das auch von der Führungskraft nicht unbedingt erwarten, aber vielleicht kann man ja mal ansprechen und mal sagen, komm mal, haben wir überhaupt die richtige Basis, offene Gespräche zu führen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass uns doch vielleicht daran auch arbeiten. Das ist dann die Führungsaufgabe, die die Person hat, im Team diese Atmosphäre zu schaffen, dass es eben nicht nur Chef-Mitarbeiter ist, sondern ein ehrliches Feedback in beide Richtungen und mit dem Team integriert.
Also das ist ja dir auch hoch anzurechnen, dass du als Chef da dann diese Nähe auch zulässt und diese Kritik. Allein das ist ja schon in vielen Chef-Mitarbeiter-Beziehungen nicht gegeben. Dass du selber darüber reflektierst, dass du dann auch mal Dampf ablassen kannst oder dass du dann mal sauer wirst, ist ja eigentlich schon der halbe Schritt zur Besserung. Ich glaube, dieses Durchatmen und auch gemeinsam durchatmen ist wirklich ein super Hack. Man kann damit manchmal die Konfliktebene gemeinsam verlassen und so ein bisschen wie so eine Drohne über einem selbst schweben und gucken, was passiert da eigentlich gerade und dann wieder die Kontrolle übernehmen. Ja, aber auch, wie du am Ende jetzt gesagt hast, manchmal die Sau rauszulassen, um einfach den Druck mal abzubauen, ist auch okay. Nur wir sind halt mittlerweile in so einer Zeit, in der Menschen auch hochsensibel geworden sind, muss man sagen. Ne? Also man sieht das ja in Filmen von früher, da hat man sich halt mal gekloppt, ne? Vor der Bar und dann geht man wieder rein und trinkt wieder einen zusammen. Das ist ja heute undenkbar. Also Menschen sind so bedürftig nach Harmonie. Und vielleicht ist das auch abschließend eine Sache, die man als Regel in sein Team reingeben kann. Dass man mal offen sagt, hey, wer fährt denn mal manchmal aus der Haut? Und wenn das so ist, dass jemand dabei ist, dass die Person dann auch sagt, hey, sei mir dann bitte nicht böse. Ich versuche das dann irgendwie auch zu regulieren. Aber genauso schnell, wie ich mich aufrege, rege ich mich dann auch wieder ab.
Ja, total. Also wir haben das immer als Übung immer mal wieder gemacht, den Beipackzettel von jemandem, also von der Verhaltensweise. Wie reagierst du? Was sind Auslöser dabei oder Risiken und Nebenwirkungen sozusagen? Ne? Wenn du mit mir arbeitest, das brauche ich und das kann passieren, wenn du mit mir arbeitest. Und das fand ich immer schön, weil du kannst darauf referenzieren. Ne? Du kannst dann sagen, habe ich den Punkt getroffen, den du damals geschildert hast, war mir nicht bewusst. Ja. Und dann kannst du vielleicht auch nochmal wieder drüber lachen oder zumindest schmunzeln. Und das Atmen, ja, Atmen ist eine ganz tolle Sache. Mareike und ich haben immer so einen gewaltfreien Kommunikationskurs für Kindererziehung gemacht bei unserem ersten, schon länger her. Und da ist das Thema Atmen wie so häufig ganz, ganz wichtig. Wenn dein kleiner oder dein großer oder wie auch immer Sohn oder Kind dir auf der Nase rumtanzt und du denkst, du Atmen. Was ist das Bedürfnis?
Ich habe die Mareike schon mal gesehen bei euch in der Küche. Also Situation, ich glaube, Timmy war das. Timon kam, hat irgendwas gemacht mit der Scheibe oder ist irgendwo hingeklettert. Und Mareike habe ich gesehen, wie sie diesen hier macht. Also habe ich geguckt, was macht sie da? Ich glaube, das war genau das.
Ganz genau. Das heißt nicht immer, dass nach dem Atmen alles gut ist. Manchmal brüllt man da trotzdem. Aber nein, ganz wichtig.
Andi, das nächste Mal du, ne? Also wenn du auf einer Messe stehst und zugeballert wirst mit E-Mails oder SMS oder Nachrichten, wie auch immer. Oder unsere Bekannte, meine Bekannte, falls du zuhörst, meine Liebe, ich sage jetzt mal deinen Namen nicht, dann weißt du genau Bescheid, wenn dein Chef wieder anfängt, irgendwelche komischen Sachen zu machen. Breathe. Atme durch.
Ein durch den Mund, aus durch die Nase. Nee, was andersrum, ne? Ein durch die Nase, aus durch den Mund, so.
Genau so, genau. Und dann eine ruhige, sachliche Entscheidung treffen.
So, jetzt kommt ein Kleiner hier rein. Das ist das Signal zum Abbinden, glaube ich. Komm her, Mika.
Wir können direkt abbinden und sagen, let's call it a day.
Let's call it a day, let's call it a week. Danke dir, Shazib, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst.
Bis demnächst.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.